Podcast Bad Cat Cousin. Hä? Ja, liebe Podcast-Freunde, es ist wieder so weit. Wir gehen an ein nächstes Thema. Und heute wird es ein bisschen ernster als vielleicht auch schon. Vis-à-vis von mir hockt der Nicolas Offrand. Ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen. Er arbeitet bei der Ambulanz für die Region Biel. ARP, ein bekannter Name. Herzlich willkommen und merci, dass du als Gast dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Das Thema, das ich an dich gelangt bin, ist eigentlich ganz ein verrücktes. Und zwar Gewalt gegen Blaulichtorganisationen, wie das eine Rettungssanität ist. Aber es geht natürlich auch über Feuerwehr, Polizei und alle Hilfskräfte. Also Gewalt gegen Rettungsorganisationen. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Also, als ich das erste Mal gehört habe, dass es tatsächlich Leute gibt, die gegen die vorgehen, die ihnen helfen, ist mir eben so ein Hä in den Kopf gekommen und gefunden, das müssen wir thematisieren, da möchte ich gerne mehr wissen darüber. Vielleicht kannst du etwas zu deiner Person sagen.
Ja, selbstverständlich. Ja, eben, ich bin der Nicola. Ich bin eigentlich ursprünglich aus der Westschweiz, aber dank meiner luzernischen Mutter habe ich Deutsch dürfen können lernen in der Jugend. Und jetzt auch durch meine professionellen bin ich eigentlich ja im Rettungsdienst gross geworden und in Biel muss man halt die beiden Sprachen beherrschen und das ist auch sehr gut. Ich bin 37, bin seit 15 Jahren auch im Rettungsdienst tätig als diplomierter Rettungssanitäter und seit 2 Jahren tue ich jetzt den Rettungsdienst von Biel, also eben ARP, leiten. Mhm. Genau, ja.
Genau. Also bist du trägst eine Uniform für die Leute sehen die ja nicht.
Genau, ja. Also ich trage heute die Uniform, weil eigentlich rücke ich noch aus an 50%. Mhm. Also 50% von meiner Zeit ist eigentlich Büroarbeit, Sitzungen auf Bern und so blablabla, telefonieren, Mail schreiben. Und sonst rücke ich aus und für mich ist es extrem wichtig, dass ich als Chef immer noch ausrücken kann, weil erstens mal habe ich diesen Beruf gelernt, dass ich meine Erfahrung, meine Kompetenz kann weiter eigentlich beinhalten und Erfahrung sammeln. Und auch für das Verständnis der Mitarbeiter, wenn sie Anliegen haben von draussen, dass man eigentlich kann das verstehen. Und ich glaube, die praktische Erfahrung ist immer viel, viel wichtiger, als einfach zu lesen oder zu hören oder einfach mal anschauen.
Das ist auf jeden Fall so, oder? Der Front findet das Leben statt. Das ist immer so. Mhm. Und gerade denke ich, wenn es um solche Themen geht, oder, wo es dann schwierig wird, denke ich, zum Arbeiten, ist es wichtig, dass vielleicht unter Umständen du auch schon mit solchen Sachen konfrontiert worden bist. Jetzt, ich habe schnell ein bisschen geschaut, wie das so aussieht von den Zahlen her. Ihr habt etwa 40'000 Anrufe im Jahr, habe ich in der Homepage entnehmen. Und dort sind 7'200 Einsätze, die daraus generiert werden. Jetzt gibt es so eine Zahl, die in Schweiz, Deutschland rausgegeben ist, dass etwa 1% von diesen Einsätzen sind mit Gewalt konfrontiert. Mhm. Das ist eine feine Zahl, oder? Das gibt gleich 72 Mal einen Angriff oder Gewalttätigkeit gegen einen Mitarbeiter von dir. Mhm. Wann bist du zuerst mal mit so etwas konfrontiert worden?
Ja, was man vielleicht von Anfang an muss sagen, ist, was versteht man eigentlich unter Gewalt? Gewalt, es gibt nicht nur Gewalt, also meinen wir mal physisch, es gibt ja verbale Gewalt, es gibt auch nonverbale Gewalt. Es gibt viele verschiedene Arten von Gewalten und ich glaube, das Schlimmste ist für mich schon eigentlich das mit der Verbalen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich mit dem, wo wir am meisten konfrontiert sind. Ich glaube, in Biel 72 Einsätze wäre wahrscheinlich ein Hochzahl. Mhm. In meinen 15 Jahren Erfahrung muss ich sagen, Gewalt ist eigentlich öfters, also physische Gewalt jetzt ist öfters verbunden mit dem Wochenende, Nachtdienst vor allem, Freitagabend, Samstagabend, Ja, aber tendenziell habe ich das Gefühl, also das ist wirklich meine eigene Sicht, dass die Gewalt, die physische Gewalt gegenüber uns, Rettungssanität, der nimmt ab. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren ist man einfach regelmässig ausgerückt in dem bekannten Dreieck, also Bermuda-Dreieck hier in Biel. Und du hast gewusst, bist am Freitag auf die Nacht gearbeitet, am Samstag gearbeitet auf die Nacht. Du hast gewusst, dass du mindestens einen Einsatz willst haben, wo Gewalt ist. Also nicht unbedingt gegen dich, aber einfach Gewalt allgemein unter die Leute und dass du willst, Kontakt haben mit Leuten, die unter Drogen sind, bekifft, alkoholisiert, aggressiv, unter Koki etc. Und ja, das vor 10 Jahren war es wahrscheinlich ein bisschen höher gewesen, physische Gewalt gegen Rettungskräfte. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich sehe jetzt auch, wenn man wieder ein bisschen in der heutigen Zeit kommt, für mich ist Gewalt auch jemand, der filmt.
Ja.
Das ist wirklich ein bodenloser Respekt. Ich kann mich erinnern an einen Einsatz, den ich hatte in Biel an der Zentralstrasse. Dort ist ein Mädchen, siebenjährig war, ist eigentlich vom 13. Stock ab dem Fenster runtergefallen. Auf einem Balkon zum Glück, aber trotzdem 10 Meter tiefer. Und dann sind wir dort ausgerückt, mit der Hilfe von Feuerwehr sind wir auf den Balkon gekommen, mit einer Hebebühne, dann haben wir das Mädchen gefunden. Zum Glück hat es nur, aber Anführungs- und Schlusszeichen, eine Beinfraktur gehabt und eine Kommotion. Es war noch lebendig gewesen, ja. Sagen wir es mal so. Und dann haben wir das Kind versorgt, sind wir dann runter, Richtung Ambulanz. Und rund um uns hat eigentlich Kollegen von der Polizei und Feuerwehr haben uns mit Sichtschutz eigentlich
geschützt.
Genau. Und ich habe nur so beim Einladen vom Kind in die Ambulanz mal gegenüber geschaut, weil wir in der Nähe von einem Haus sind gewesen, also so ein Mehrfamilienhaus. Und dann habe ich gesehen, wie viele Leute mit dem Handy einfach runterfilmen. Alle waren am runterfilmen und dann einfach gefilmt, wie das Mädchen leidet und brüllt und die Hektik und das Zeug, oder? Und ich finde, das ist heute zur Zeit, das ist, ja, unsere Gesellschaft geht wirklich nicht einen guten Weg, wenn man so Sachen macht. Und ja, im Moment ist für mich das eine von der schlimmsten Gewalt, das verdammte Filme, wenn ich darf.
Ja, das darf man.
ja, und das Film ist immer sehr, sehr speziell, weil man kommt, als Einsatzkräfte kommt man in eine Situation, die schon eigentlich vorher begonnen hat. Und dann plötzlich fängt man an zu filmen. Und ja, vielleicht nimmt man einfach auf einen Teil, aber das repräsentiert einfach überhaupt nicht, was genau passieren ist. Ja, es ist etwa das, aber ja, wenn man jetzt so ein bisschen resümee-mässig sagt, ist man mit physischer Gewalt zum Glück hier in Biel wenig konfrontiert. Zum Glück. Und in den meisten Fällen, oder wenn man daran denkt, hat man einfach immer die Polizei für die Unterstützung, wenn etwas schief geht. Und voilà. Aber ja, ist etwa so.
Du hast angesprochen, es gibt Sachen, die fast alltäglich geworden sind, oder? Wenn ich mit Polizisten rede, dann ist das Thema Filmen ist alltäglich.
Mhm.
Und dort kommt es auch vor, dass dann in den sozialen Medien, aber auch von offizieller Seite, dass man angeprangert wird, wegen falschem Verhalten, übertriebene Gewalt, was auch immer. Gibt es das bei euch auch, dass man auf mich loskommt und sagt, dort hat er mich so und so falsch verhalten, wir haben das Video und...
Ja, sicher, das ist auch schon passiert. Zum Glück hat es nie wirklich Konsequenzen gehabt, aber im Zwischenfall hat es in dieser Situation auch schon gehabt. Ich glaube, heute sind wirklich die Leute, also auch die filmen, sind geickerig drauf, dass sie sie filmen ja etwas, was so ein bisschen ungewöhnlich ist, wo neugierig macht. Und dann können sie es irgendwo auf einer Social Media posten. Und die Idee, also das Ziel ist, dass man einfach so viel wie möglich View oder Sichten macht. Ja, und das ist auch pervers, das Ganze, oder? Das ist einfach Horror, wenn man irgendwie Geld, also ja, im Endeffekt macht man Geld vom YouTube mit mehreren hunderttausenden Sichten. Macht man Geld mit Leuten, die wahrscheinlich im schlimmsten Moment sind von ihrem Leben. Und ja, es ist einfach dreckig, so Zeug, oder? Und für mich ist das wirklich die schlimmste Gewalt. Mir ist es auch schon passiert, dass ich einmal mal für eine Patientin einen Klapp bekommen habe, aber das ist jemand, der halt psychisch krank war. Es passiert auch öfters in diesen Situationen, weil wir sind nicht nur mit medizinischen Notfällen oder Unfällen konfrontiert. Wir haben auch einen grösseren Teil, immer mehr, auch jedes Jahr ein bisschen mehr von Psychiatrietransport oder Psychiatrieversorgung. Und das sind halt Menschen, die ja, wo auch leiden irgendwie und wo nicht immer verstehen, warum das plötzlich da in der Wohnung zwei blau-gelbe Menschen stehen und ihm sagen, du sollst jetzt mitkommen, du kannst nicht mehr hier rein. Ja, klar, das kann man nicht immer, man muss einfach immer ein bisschen die verschiedenen Sichten probieren zu verstehen und das nennt man Empathie.
Ja, ich denke, der grösste Unterschied ist, die Menschen können nicht so viel dafür, dass sie unter Umständen auch nicht mehr her von ihrem geistigen Zustand. Mhm. Aber wenn jemand das Handy zückt vom Balkon und noch das Nachbarskind filmt, ist das es ist pervers. Es ist die perverseste Form von Voyeurismus eigentlich. Oder?
Das ist so, ja.
Man sieht das auch bei einem Verkehrsunfall, dass da immer wieder Staus entstehen, weil die Leute noch so filmen, weil sie irgendwie, ja, am Schluss stellen sie dann fest, dass sie noch die eigenen Verwandten gefilmt haben. Am Boden liegen, das ist dann die andere Seite, oder?
Ja, ich würde Ihnen das nie wünschen, aber es könnte mal passieren, leider, ja.
Das ist so. Jetzt, vor diesen Kameras, da kannst du ja nicht schützen, es ist einfach, das müsst ihr einfach hernehmen, oder?
Du, das ist so, und ich glaube, in unserem Beruf, du wirst auch immer irgendwann vor Leuten müssen können stehen. Also, meine, wenn du einen Einsatz hast auf einem Schiff, da, ein Grossmütti, der plötzlich ohnmächtig wird, und dann hast du noch etwa 70 Gäste auf dem Schiff, und dann kommt die Ambulanz, da gaffen jeder her.
Ja.
Und mit dem musst du halt umgehen. Und ich meine, du bist ja extrem ersichtlich, du bist gelb, du leuchtest, du hast noch ein Namensschild, oder? Und mit dem musst du halt dann, das muss ich in Kauf nehmen, oder? Das ist ein Teil vom Beruf. Und das gehört halt für mich dazu. Aber eben dann, wenn man aktiv sucht, das noch irgendwie zu aufnehmen und das irgendwie zu teilen, dann ist das dann etwas anderes für mich, wo nicht mehr so aufgeht, ja.
Ja, das ist einfach schwierig. Je nach Situation ist man noch schnell mal versucht, das Handy vorzunehmen, oder? Aber man vergisst einfach die andere Seite von den Leuten, die ihren Job
müssen
machen müssen. Ja. Und dass es dann auch noch um eine Intimität geht, oder? Mhm. Das ist, eigentlich ist es ja ein Paradoxum, weil wir werden irgendwie Brüder in allen Bereichen des Lebens, aber dort wird es irgendwie voyeuristischer, oder?
Richtig.
Gehen wir auf die Seite von der Gewalt, die ihr euch könnt schützen könnt. Du hast vorhin gesagt, ihr habt die Möglichkeit, dass die Ambulanz Polizei beizieht. Von Berufskollegen von dir weiss ich, dass die Polizei meistens nach der Rettungskräfte eintrifft, wenn es schwierig wird. Mhm. Was ist dran an diesem Gerücht?
Ich glaube, es ist vor allem ein Gerücht, weil also das passiert, oder? Natürlich passiert das. Ich bin auch schon mal in eine Wohnung reingejobbt und dann ist jemand drin gewesen, der extrem aggressiv war gegenüber uns, wo Zugriff hatte zum Messer. Und mir hat gedacht, dass die Polizei dort ist. Aber ist eigentlich nicht dort gewesen und ist 5 Minuten später eingetroffen, zum Glück. Aber eben, das passiert, aber ist eher selten. Und es wird ein Gerücht, weil du halt fast auch ein bisschen das Ganze ein bisschen traumatisch erlebst. Also du hast, klar, wir sind auch in Rettungssanität, wir sind auch in diesen Beruf gewählt irgendwann, aber zuhause hast du zum Beispiel auch 2 Kinder, du hast eine Frau, also du hast Familie etc. Und ja, dort kommt es ein bisschen näher an, wenn du plötzlich spürst, uhu, hier bin ich nicht mehr sicher. Also. Mhm. Und eigentlich das Erste, wo du als Rettungssanitäter immer beurteilst in einem Einsatz, sogar bevor du ankommst, bevor die Ambulanz eigentlich fix steht, ist immer, bin ich sicher? Mhm. Ist mein Rettungsmittel dort sicher? Zum Beispiel auf der Straße kann man niemanden überfahren oder jetzt gehe ich ins Haus rein. ja, was kommt auf mich los? Kommt ein Hund oder eine Katze oder irgendwie jemand mit einem Messer, oder? Und darum ist es auch gut, und das passiert jetzt, passiert auch schon lange eigentlich, dass bei der Sanitätsnotrufzentrale und zusammen auch eng mit der Alarmzentrale von der Polizei arbeitet, dass man, wenn man ein Schlüsselwort hat oder wenn der Disponent merkt, dort könnte es noch ein Problem geben von Sicherheit aus, dann schickt man eigentlich sehr rasch und oft auch die Polizei.
Ja.
Es gibt immer wieder Situationen, ich meine, ja, Freitag gegen Ende oben, alle Polizeipatrouillen sind besetzt, alle Rettungswege sind besetzt, und dann gehen wir halt der Erste, der frei ist, und ja, dann ist es mal die Ambulanz, die kommt, und dann bist du mal allein. Aber wir sind halt Leute, die wir müssen mit Krisen umgehen. Mhm.
Ist es auch schon passiert, dass mal, ist jetzt wieder plakativ natürlich, aber dass jemand verunfallt nicht überlebt hat, weil die äußeren Gegebenheiten so schlecht waren, dass ihr euren Job nicht machen konntet?
Hat sie nicht im Sinn. Nee. In Biel, also in unserem Biel, unserem Einsatzgebiet, das hat sie nicht im Sinn. Nein. Ja.
Nehmen wir mal ein hypothetisches Beispiel. Du hast jetzt mehrfach das Wochenende erwähnt. Kann man dort in eine Altersgruppe reingehen? Gibt es Gewalt von einem gewissen Alterssegment? Oder ist das durch das Banden weg?
Es ist auch wieder etwas, wo man muss über die Jahre anschauen muss. Es ist extrem dynamisch. Es kommt darauf an, auch was schlussendlich der Patient oder einfach die Person, die man zu tun hat mit ihm, was er für Drogen genommen hat. Mhm. Alkohol ist sowieso per se immer etwas, wo jemand kann schnell nerven oder aggressiv machen. Aber vielleicht auch wieder vor 10, 15 Jahren ist einfach noch viel Heroin im Spiel gewesen oder auf dem Drogenplatz. Und dort, Heroin ist halt etwas wie Morphin, das macht einfach ruhiger, das schlaft ein, man ist cool, haha. Das ist nicht gerade etwas, was reizt, oder? Und dann sind Situationen gewesen, wo man gekommen ist, man hat uns eigentlich mehrheitlich angerufen, weil Heroinüberdosis macht schlussendlich nebst der Bewusstlosigkeit macht Atemstillstand. Und wenn der Patient halt dann nicht mehr irgendwann schnauft, dann macht er Herzstillstand. Und darum kommt die Ambulanz. Und dann hat man die Leute mit dieser Droge beatmet und dann mit dem Antidot behandelt. Und dann, klar, die wachen auf. Mit dem Antidot hat man ihnen ihren Trip gestohlen, oder? Wo sie eigentlich Geld müssen ausgeben müssen. Und dann sind sie dann gegenüber uns aggressiv worden. Ja. Zum Beispiel. Also
der Patient
selber, ja. Oder immer ist gar nicht klar gewesen, was passiert, oder? Und jetzt, zur heutigen Zeit, nimmt man extrem, also Heroin ist überhaupt nicht mehr Trend im Moment. Mhm. Also heute braucht man etwas, was stimuliert, oder? Nexiton, also das ist Kristall mit Koki. Koki ist extrem demokratisch geworden. Also es ist fast wie Kiffen vor 15 Jahren. Heute,
okay.
Ja, also mir macht es ein bisschen, also ich habe mich besinnen, als ich ein Jugendlicher war, Ende 90er Jahre, bin ich der Reitermatt in Wieland in der Sek und dann war wirklich Kiffen etwas gewesen, oder? Und heute ist es einfach so wie Koki, also Kiffen ist banal, oder? Aber jetzt ist Koki irgendwie das Mittel
Drogen von der
Jugend. Ja, und mit dem kann man die ganze Nacht und ja. Und wirklich Patienten unter Koki, mit denen habe ich auch gewisse Erinnerungen, und ich muss sagen, da muss man wirklich aufpassen, weil die schlagen einfach mit dem Haufen und da muss man manchmal die Finger weggehen. Und siehst eben die Polizei gehen.
Aha. Genau. Ja, die sind ja dann besser geschützt. Gibt es dort auch, dass als Angehörige jetzt eben, nehmen wir so ein Beispiel, einer hat wirklich zu viel getrunken, hat noch irgendetwas eingeworfen, klappt zusammen, im Dreieck liegt irgendwo auf der Strasse, die Kollegen sind besoffen und etwa gleich zu Weg, da kommen rein, gibt es dort auch, dass Leute eigentlich euch gar nicht wollen oder ein bisschen arbeiten lassen. Oder ist man dort
ja, ein bisschen leer? Das passiert auch. Das ist auch schon passiert. Aber meistens die Leute, die den Patienten betreuen, sind eigentlich die angerufen haben. Mhm. Also die der Ambulanz angerufen haben. Und die wollen eigentlich die unterstützen uns. Ja. Ja.
Also hat sich in dem Fall wirklich in den letzten Jahren auch ein bisschen verbessert. Vielleicht auch nicht zuletzt, dass man das auch
Jein, also ich weiß nicht, so, also, zu meiner Zeit, ich bin nicht so alt, aber oder sagen wir es mal so. Wir
sind gleich im Jahr
ja, genau. Ja. Ich bin auf einem Dorf aufgewachsen, eigentlich auf einem ländlichen Gebiet, aber in der Nähe von Biel. Und dann, wo es unseren Kollegen schlecht gegangen ist, weil sie besoffen sind, dann hat man zu ihnen geschaut. Mhm. Also wir haben Gräbbrühe organisiert, den Kopf in den Brunnen reingetan, dass er sich assistiert beim Kotzen. Aha. Und das ganze Zeug und schaut, dass er ja nicht erstickt, wie der erste Sänger von AC/DC, oder? Genau. Und er stirbt. und heute, auch in den letzten Jahren schon, ist mir auch öfters vorgekommen, dass plötzlich einer draussen liegt, oder? Vom Trottoir am 4 Uhr morgens, im Winter. Mhm. Und ja, Alkohol macht eine Vasodilatation, also spricht alle Venen oder Arterien vom Körper gehen so wie auf. Mhm. Und der Wärmeverlust wird ja grösser und schneller. Ja. Und jemand, der wirklich besoffen oder komatös sogar ist, draussen im Winter, und wo man nicht merkt, der kann wirklich sterben. Und eben heute habe ich das Gefühl, dass man weniger so aneinander schaut. Also wenn man die eine Freundin oder Freund so besoffen ist, dann lässt man den irgendwie liegen und dann macht man zu fest weiter an einem anderen Ort oder macht man einen After. Ja, ja. Und ja, es ist so, dass manchmal, ja, der Anrufer ist eigentlich im vierten Stock bei sich und sie läutet da und sagt dir, ihr müsst hier kommen, an dieser Straße, da draussen liegt einer am Boden. Also das gibt's und das ist auch regelmässig. Und eben, das ist immer ein bisschen speziell, oder? Man kommt her, ja, jetzt ist eben nicht gerade eine Patrouille parat und ja, der schläft jetzt am Boden. Dann kommst du her und tust mal ein bisschen die gesamte Situation anschauen, schaust mal, oh, ist ein Messer oder irgendwie eine kaputte Flasche. Und dann tust du ein bisschen schauen, dass der aufwacht und vielleicht nicht gerade sich angegriffen gefühlt, ja, oder? Und dann müssen wir halt die Leute überzeugen, mitzukommen oder irgendwie, dass die irgendwie eine Begleitung bekommen, dass sie heim gehen können. Aber wir können als Profi-Rettung können wir nicht jemanden einfach auf die Straße liegen lassen. Das ist eine riesige Gefährdung.
Ja, das ist klar.
Und dann probiert man ihn mitzunehmen oder plötzlich, steht er auf und sagt, ich gehe noch, und dann geht er weg, oder? Und dann muss man ihm nachsäckeln. Und manchmal geht es nicht, oder? Ja, der geht halt, oder?
Aha.
Man probiert so gut, wie es geht. Manchmal geht es nicht. Aber ich habe auch noch nie gehört, dass die Ambulanz vor Ort war. Und dann ist der gegangen und dann hat man da irgendwie 3 Stunden später tot gefunden.
Ja,
also das
war ja das Schlimmste-Szenario.
Das ist so.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was man immer wieder einmal gehört, ist, dass Sachen aus einem Rettungswagen geklaut werden, während Leute im Einsatz sind.
Mhm.
Gibt es über das etwas zu berichten?
Ja, uns ist mal ein iPad gestohlen worden. Ja, klar. Also vielleicht bin ich zu verwöhnt, aber mir hat das gar nicht erstaunt. Also man muss verschiedene Sachen zusammen haben. Also meistens muss es ein Ort sein, wo es viele Leute hat, zum Beispiel Bahnhof, Rush-Hour, und dann muss man jemanden im Bahnhof eben suchen und dann vergisst man irgendwie die Ambulanz zuzutun oder weiss ich was. Ich nehme einfach das Beispiel, das ich erlebt habe. Und dann kommst du zurück, gehst in den Rettungswagen, du hast den Patienten versorgen, der Kollege geht vorne, geht fahren und sagt, du, ein iPad. Was ist das iPad? Er ist nicht mehr da. Oh, Mess. Ja,
und du hast einen anderen Fokus,
zu
schauen, dass niemand etwas klaut, oder?
Und dann auf der anderen Seite muss ich sagen, gut, also das iPad ist okay. Also, besser das iPad als irgendwie ein Medikament oder irgendwie der Defibrillator oder irgendwie so ein Gerät, das teuer ist.
Ja, oder unter Umständen dann auch gebraucht ist.
Ja, ja.
Im Rahmen von diesem Einsatz.
Ja. Genau.
Ein weiteres Thema, das man wahnsinnig auch viel gehört in den Nachrichten jetzt während der Corona-Krise, ist häusliche Gewalt. Ich könnte mir vorstellen, wenn da zwei aneinander geraten, dass da nicht immer Freude ist, wenn dann plötzlich Polizei oder eine Rettungssanität eintrifft, was sie unter Umständen nicht einmal selber gerufen haben. Wie geht ihr mit dem um?
Also dort macht die Polizei immer die erste Arbeiten, sagen wir mal so, weil meistens, wenn häusliche Gewalt passiert, dann rufen Nachbarn an. oder halt das Opfer. Und dann geht man die Polizei vor Ort.
Ja.
Und dann macht die Polizei auch eine erste Beurteilung. Und klar, wenn jemand verletzt ist, dann kommen wir näher im Spiel. Und ja, da ist, meistens ist die Situation dann deseskaliert. Also da ist der, der geschlagen hat, oder der, der am meisten die andere oder der andere geschlagen hat, ist in einem Raum zu, mit einem Polizist mindestens. Mhm. Und die verletzte Person, die wir versorgen müssen, ist draussen oder in einem anderen Raum und ist das ruhig getrennt und dort können wir dann gut arbeiten. Aber es hat zugenommen, ja. Im ersten Lockdown, im 20. Da im Frühling hat es zugenommen, ist sich gerade zugenommen, ja. Das ist so. Ja,
hat sich wieder miteinander müssen befassen, oder? Mhm. Jetzt sieht man in den Krimis und so, sieht man ja immer, wenn einer allzu dumm tut, oder? Dann kommt der Krankenschwester oder Rettungssanitäter, jagt ihm eine Spritze in den Hals und dann ist der ruhig.
Ja, ja.
Gibt es so Mittel, die ihr euch schützt, oder müsst ihr einfach wirklich deeskalierend handeln, wie
das ist, also klar, das ist so eine Situation, da träumt man manchmal als Rettungssanitäter davon, weil wir schon etliche Situationen gehabt, wo man eigentlich mit einer Spritze hätte alles können schön erledigen.
Aha.
Aber das darf man nicht, also man darf es, aber einfach als letzte Mittel der Wahl.
Aha.
Und der Patient, der muss mehrere Sachen haben, für dass man das machen kann. Also erstens mal muss er eine Verletzung haben, die eine Behandlung braucht.
Mhm.
Also zum Beispiel, ich nehme jetzt wirklich so ein Beispiel, jemand, der psychisch dermassen ausrastet und hat irgendwie eine grusige Wunde, die blutet.
Mhm.
Und die Wunde blutet. Und wenn die Wunde jetzt weiter blutet, in der nächsten halben Stunde ist der wahrscheinlich der mal im Schock oder sogar tot. Und wir müssen dort etwas machen. Aber ich komme nicht dazu. Auch die Polizei kann mir vielleicht helfen, indem sie ihn haben. Und der tut dermassen, dass, ja, der bleibt nur noch die Spritze. Und ja, das ist ein Schlafmittel und das geben wir im Muskel.
Mhm.
Meistens so im Arm rein und der Patient schläft dann nicht, der ist einfach ein bisschen betäubt und williger, sagen wir mal so. Aber das ist eine ganz klare Massnahme gegen seinen Willen und das, anders ist der, also wenn man das so ein bisschen juristisch abklärt, ist das eine Grauszone, weil ja, eigentlich darf man gar nichts machen gegen den Willen von jemandem, der zurechnungsfähig ist.
Mhm.
Dann kommt die nächste Frage, was ist zurechnungsfähig?
Genau. Und wem gefährdet er sich selber?
Genau. Und das ist eben das grosse Problem von der Rettungskräfte. Also dort nehme ich alle rein, also sei es Polizei, Feuerwehr, Sanität.
Mhm.
Wir sind draussen an Situationen konfrontiert, wo du hast nicht einen halben Tag, um darüber zu überlegen, was der beste Weg jetzt ist. Du musst dich einfach für den Kopf damit entscheiden. Jetzt.
Genau.
Und man probiert immer das Beste daraus zu machen, mit der Situation, die wir haben. Und ja, manchmal im Nachhinein, wenn man nachdenkt, oder wenn etwas nachher passiert ist, ja, dann war es schlussendlich vielleicht blöd gewesen, aber man muss das wirklich sehen, oder? Ein Entscheid ist ein Entscheid. Und der Rettungssanitäter ist wirklich mit dem, er fast jeden Tag befasst, dass er muss entscheiden und schnell.
Mhm.
Und er hat nicht eben eine halbe Stunde oder drei Tage zu überlegen. Er muss einfach jetzt einen Entscheid treffen. Und das ist halt wahrscheinlich das Schwierigste vom Beruf. Und wenn man eben, noch einmal die Situation mit dem Patienten, der ausrastet und wo es Verletzungen hat, wo man muss sofort behandeln, sonst kann er sterben, dann nimmst du nachher irgendwie auf dich und dann gehst du mal und machst das. Und voilà.
Das sehen wir auch bei der ersten Hilfe, oder? Das habe ich immer gelernt. Der einzige Fehler, den du machen kannst, ist nichts zu machen. Also musst du
eine
Entscheidung treffen.
Mhm.
Aufgrund von dieser Einschätzung,
die das du machst. Das
wird ja bei euch nicht anders sein. Einfach auf einem anderen
Level. Ja, es ist ein anderer Level und sind viel mehr Instanz involviert. Also, wir arbeiten draussen eigentlich auf mit delegierten medizinischen Massnahmen. Also wir werden jährlich geprüft über unsere medizinische Kenntnis, Medikamentenkenntnis, invasive Massnahmen, die wir machen müssen, Infusion legen, intubieren oder Nadeln stechen in der Brust, wenn man irgendwie etwas mit der Lunge hat und die ganze Sache. Und dort hinter dem Ganzen stehen eine oder zwei Ärzte, Ärztinnen, die uns das delegieren. Und die sind mit im Boot mit uns. Also wenn ich draussen etwas schief, wenn etwas schief geht mit Medikamenten oder sonst irgendwie etwas, dann sind sie mit uns mit. Dann braucht es ein ganz gutes System, qualitatives System, wo kann nachweisen, dass wir genug gut geschult sind, mhm, dass wir regelmässig an Schuhe sind, und auch die Beziehung mit unserer ärztlichen Leitung, dass das stimmt. Also es ist nicht alles ganz ohne so.
Ja, das ist eine riesen Verantwortung.
Ja, ja.
Und das unter Zeitdruck.
Immer.
Werdet ihr auch geschult auf Selbstverteidigung zum Beispiel?
Ja, ja, klar.
Eskalationssystem
und ja, so. Also man hat die Ausbildung zum Rettungssanitäter, das sind 5600 Stunden. Mhm. Unter denen hat man eben Kommunikation, Deseskalation, das ganze Zeug, Selbstverteidigung haben wir auch, klar. Mhm. Aber jetzt muss ich sagen, die meisten Tricks, oder ich bin durch die Erfahrung eigentlich Rettungssanitäter und geworden. Ja. Also ich habe die Sachen so gelernt. Mit meinen verschiedenen Konfrontationen. Weil auch eigentlich, man kann schöne Theorie, kannst viele Sachen lernen, ja, kannst viele Bücher lesen, das ist auch super. Was alles fehlt, ist immer das Feedback. Weil wenn du etwas, du hast immer eine Situation, ich nehme jetzt ganz, ganz, ganz einfach. Ein älterer Mann, 80, stirbt. Die Heime. Die Mütter ist daneben, kann nichts machen, kann nicht die Herzdruckmassage machen. Wir kommen, die reanimieren. Und leider gibt es dann Leute, was zu spät ist. Und dann ist man dort mit all diesen Konzepten, die man gelernt hat. Und dann ist es eine Frau dort, wo sein Mann sieht im Bett, wo tot ist. Und mit ihm hat sie halt die letzten 60 Jahre wahrscheinlich verbrungen. Und dann muss ich als mit meinem theoretischen Wissen etwas probieren zu machen am besten. Und nur mit der Summierung von diesen Fällen und mit der Konfrontation an so Situationen und mit dem Feedback vor allem, wie die Leute darauf reagieren, kann ich es dann verfeinern und anpassen. Und wenn ich, also das betrifft mich, ich rede jetzt nur für mich, ich rede jetzt nicht für alle Rettungssanitäter, aber ich persönlich, wenn ich konfrontiert bin mit jemandem, der jemanden verloren hat, jemandem, der sehr nahe war, ja, dann rede ich eigentlich aus dem Herz raus. Ich spüre es bei mir so, dass ich immer irgendwie etwas da wie in der Brust und ich probiere mit dem Herz zu reden und meistens funktioniert das. Und ich adaptiere mich immer an die Situation. Also ich rede nicht gleich mit einem Bauer als mit irgendwie jemandem von der Stadt. Ich rede anders. Und ich probiere mich zu anpassen. Aber das ist dann jedem irgendwie überlassen. Es gibt einfach Theorie und dann gibt es einfach Praxis. Und ich weiss auch nie, also ich weiss auch nicht, wenn ich würde reagieren, wenn mein 12-jähriger Sohn würde jetzt heute sterben beim Downhill-Biken. Und da kann jeder kommen mit seiner Theorie, theoretischen Wissen. Das ist, die Erfahrung ersetzt einfach nichts. Das ist
Lebenserfahrung
und serige Erfahrung, das ist das Wichtigste.
Kann ich mir vorstellen. Mm. Im 2019, im Herbst, hat Schutz und Rettung Zürich Schutzwesten suchen da. Mhm. Heute ist es so, dass jeder Rettungssanitäter, wenn er das will, Schutzwesten zur Verfügung hat. Wie ist das bei euch?
Also, ich glaube, jeder Rettungsdienst tut eigentlich Ausrüstung anschaffen für ihre Bedürfnisse. Aha. Und auch gestützt auf die Erfahrung, die sie halt sammeln. Und ich kann mir vorstellen, dass Zürich, das ist ja die grösste Stadt der Schweiz mit über 1 Million Einwohnern, da kann gut dort, es kann gut manchmal schief gehen. Wir haben in Biel haben Schutzwesten. Aha. Also sie sind nicht Schiessschutzwesten, sie sind einfach Messerstichschutzwesten. Genau. Aber das ist auch wieder nur mich persönlich. Die sind dort unten zur Verfügung. Mhm. Das Team kann es mitnehmen, wenn sie das Gefühl haben, wir brauchen die. Aber ich stütze mich jetzt auf, was meine vorherigen Rettungssanitäter oder die von alter Zeit mir gesagt haben, wenn du das Schiene musst anlegen musst, dann bist du einfach am falschen Ort. Und ich habe das für mich so behalten. Mhm. Und ich werde wahrscheinlich das nie mitnehmen. Weil wenn ich weiss, ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es mit einem falschen Sicherheitseindruck.
Das ist immer Gefahr vor einer Schutzausrüstung.
Genau. Und ich bin schliesslich nicht dort, für in die heisse Zone zu gehen. Also unter heisse Zone versteht man dort, wo irgendwie jemand ist mit einem Gewehr oder mit einem Messer.
Wo du dein Leben direkt auch gefährdet bist.
Ja, die Franzosen haben so ein Motto, also vor allem die französische Feuerwehr sagt immer so wie au péril, also retten oder sterben. Also, ja. Mhm. Oder, ja. Und das kommt gar nicht gut bei mir. Also, ich will für meinen Beruf nicht sterben, ich will nicht für die anderen Leute sterben, ich will für meine Familie da sein und vielleicht verlange ich auch mal den Beruf, weiss ich was. Und nein, ich glaube, man muss dort wirklich eine Limite ziehen und sagen, ich bin dort als Retter für die Rettung. Mhm. Ich würde die Leute helfen, zu unterstützen. Und er für das Ganze rundum dran, also jetzt nehmen wir mal den Fall Kneubühl, haben wir spezielle Einheiten mit speziellen Ausrüstungen und auch mit Leuten, die Erfahrung haben mit solchen Sachen.
Also vielleicht für die das nicht, nicht kennen, war ein älterer Mann, der man im Haus wegnehmen wollte, im Lindenquartier zu Biel. Und der hat ziemlich alles gegeben mit Gewehr und Waffen. Und das war alle ähnliche Szenen sind das gewesen.
Das ist so. Nein, voilà. Und ich würd nie so etwas anlegen. Ich habe einfach meine Händchen, ich habe meine Schutzbrille, wenn ich sie brauche. Ich habe jetzt halt meine Maske seit einem Jahr, wo man einfach täglich getroffen hat. Schutzausrüstung, wenn es Covid-verdächt oder Covid-bestätigte Fälle sind und voilà.
Wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, dann stelle ich fest, dass eigentlich die meiste Gewalt, die euch begegnet, von den Verletzten oder von den Patienten euch entgegenfährt und gar nicht von uns. So wie ich das vor dem Podcast wahrgenommen habe.
Das ist so, ist ja. Das so? Ja, ja.
Also eigentlich aus der Situation heraus, wo Leute mit der Situation, in der sie stecken, nicht so umgehen können. Aus psychischen Problemen, Alkohol, Drogen, Verwirrtheit, so in die Richtung.
Das ist so, eben noch einmal, wenn man sich einfach mal als Patient probiert zu einbilden, ich weiss nicht, bist du heim am Boden, aus irgendwelchem Grund irgendjemand läutet die Ambulanz an und er steht in deiner Wohnung zwei blau-gelbe Menschen, wollen dir helfen, aber du willst das nicht. Mhm. Vielleicht ist ganz guter Grund für das. Und ja, vielleicht kann man auf der anderen Seite verstehen, dass der andere nicht gerade willig ist. Ja, es ist, Gewalt ist eben viel mit Missverständnis und Drogen und sonst andere Sachen. Ich glaube, willige Gewalt. Aha. Also, was man manchmal vielleicht, ich rede jetzt wieder von Frankreich, wo man ein Auto anzündet, bewusst, und dann kommt die Feuerwehr, und wenn die Feuerwehr kommt, tut man sie mit Steinen anrühren. Also, das habe ich jetzt hier in Bio noch nicht gesehen, oder? Nein, also wirklich nicht. Das wäre jetzt eben der schlimmste, perverseste Gewalt, die es gibt. Und dann filmt man noch natürlich, oder?
Ja.
Ja.
Gibt es vielleicht in anderen, eben Zürich, ja, Genf,
ja, ist das kann's, vielleicht... Es kann, ich weiß es nicht, aber es kann sein, ja.
Eher um ein Thema. Umso schöner, dass es nicht so wahnsinnig tragisch ist, wie ich mir das persönlich vorgestellt habe.
Naja.
Ist noch erstaunlich. Gibt es etwas, wo du den Leuten willst mitteilen, was du willst, mitgeben, so als Abschluss für das Thema?
Ja, einfach erstens mal, dass das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, das betrifft einfach mich. Das ist meine persönliche Sicht. Ich will niemandem etwas beibringen oder erklären oder so. Also, ja. Es ist einfach meine Sicht und meine persönliche Erfahrung. Und wenn ich das eigentlich aus meiner Rettungssanitäter-Sicht
wie sehe, du das wahrnimmst
und lebst. Wahrnehmen, genau. Ja. Wahrnehmung, ja, richtig. Ja, ja.
Mhm. Sehr gut, immer wieder interessant. Auch der Moment, für merci vielmals zu sagen, für die Arbeit, die ihr macht, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche.
Ist gern geschehen, merci.
Ich selber war schon mehrfach froh um
Oha.
Solche Leute. Ja. Und umso mehr interessiert es mich, wie es diesen Leuten geht.
Mhm.
Ich bin froh, ist es nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe.
Ja.
Nicola Hofla,
mhm.
Arp Biel. Merci vielmals, dass du als Gast erzählt hast aus deinem beruflichen Alltag.
Danke, habe ich gerne gemacht. Merci dir.
Wenn es euch gefallen hat, drückt den Abonnieren-Button, gebt 5 Sternchen, kommentiert, gebt Feedback. Wir sind froh um Feedback, ob positiv oder auch konstruktiv. Wenn ihr Wunschthemen habt, wo ihr findet, dort wäre es ein Wert, wo man hinschauen geht, schaut uns doch das schreiben. Ich werde euch die Webseite, die Show Notes tun von ARP Biel. Wenn ihr mehr wollt wissen, könnt ihr euch dort sehr, sehr gut informieren. Das war's gewesen. Podcast Bad Cat Cousy. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Podcast Bad Cat Cousy.